Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute ist Philipp Heimann-Engel unser Gast. Er ist der Chefredakteur der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Herzlich willkommen bei uns, Herr Engel.
Hallo, grüße Sie. Danke für die Einladung.
Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, seit dem 7. Oktober 2023, herrscht Krieg jeden Tag in den Schlagzeilen. Das ist ja ein Tag, der das Leben von Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt getroffen hat. Und wir werden auch noch sprechen über Gewalt, Bedrohung, Antisemitismus und Angst. Aber ich würde gerne zunächst von Ihnen wissen, Herr Engel, gab es vielleicht auch infolge dieses Angriffs unerwartete Akte der Freundlichkeit oder der Solidarität, die Sie gefreut haben oder vielleicht auch überrascht haben?
Die gab es zum Glück, und das Thema ist leider auch ein bisschen unterbelichtet. Deswegen freue ich mich über die Frage. Ich sage das gern oder antworte sehr gern darauf. Es gibt viele Zuschriften, die wir bekommen, die ich auch persönlich bekomme, die nicht nur negativ sind, sondern auch außerordentlich positiv sind. Und mir ist aufgefallen, das sind in den allermeisten Fällen christliche Leser, die uns schreiben. Kurz nach dem 7. Oktober, das waren ganz einfache, kurze, schlichte Fragen. Ich kann mir vorstellen, es geht Ihnen sehr, sehr schlecht. Wie geht es Ihnen? Kann ich Ihnen helfen? Können wir Sie irgendwie unterstützen? Und wir möchten Ihnen versichern, wir stehen an Ihrer Seite. Diese Zuschriften gibt es neben allen Hassbotschaften auch, und die tun sehr, sehr gut.
Sagt Philipp Heimann-Engel, der Chefredakteur der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Die Jüdische Allgemeine ist eine Wochenzeitung und keine, die sich an jedem Kiosk findet, vorausgesetzt man findet überhaupt noch einen Kiosk. Und der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Heimann-Engel, ist heute unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Herr Engel, kurz in drei Sätzen, die Jüdische Allgemeine, was ist das für eine Zeitung?
Ja, was ist das für eine Zeitung? Gute Frage. Die Antwort ist, wir bilden das jüdische Leben ab, nicht nur in Deutschland, auch in Deutschland, aber auch in aller Welt. Wir sind darüber hinaus auch sozusagen oder werden zumindest häufig so wahrgenommen als die Stimme der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Und darüber hinaus, das ist ja auch ein klassisches Merkmal von Zeitungen, wollen wir auch schlicht und einfach unterhalten. Das fällt nach dem 7. Oktober natürlich sehr, sehr schwer. Aber ja, die Lektüre unserer Zeitung soll auch Spaß machen. Und da haben wir auch ja bestimmte Formate im Feuilleton oder auch in der Gemeindeberichterstattung, wo wir dann dem Leser natürlich auch schöne Sachen präsentieren wollen. Und die gibt es durchaus auch immer.
Ja, und Rezepte gibt es, Kochrezepte, genau. Habe ich gesehen. Wer sind denn Ihre Leserinnen und Leser? Wissen Sie das?
Ja, wir haben mal eine empirische Studie durchgeführt. Das ist ja immer die große Frage, wer liest eine Zeitung? Da sind wir das Ganze mal systematisch angegangen, betrifft allerdings ausschließlich die Printausgabe mit 10.000 Exemplaren. Und da sind wir zu dem Schluss gekommen, das sind ungefähr 50% jüdische Leser und ungefähr 50% nicht jüdische Leser, die einfach am jüdischen Leben in Deutschland und weltweit und natürlich auch an Israel und an den Themen unserer Zeitung, Holocaust, Antisemitismus etc. interessiert sind.
Ich glaube, Sie sind eine relativ kleine Redaktion, ne? Mit einer auch nicht so riesigen Auflage, oder?
Genau, also Printauflage beträgt 10.000 Exemplare. Gegen den Medientrend wachsen wir kontinuierlich im Print und interessanterweise kannibalisieren wir uns durch das Online-Angebot auch nicht. Also online wächst auch signifikant. Genau, es ist eine kleine Zeitung, ungefähr ja, 15 Redakteure und natürlich dann ja, Korrespondenten und viele, viele freie Autoren.
Sie haben eingangs gesagt, ja, Sie berichten über das jüdische Leben in Deutschland, aber nicht nur. Auf der ganzen Welt gibt es politische Leitlinien. Journalisten, die für den Springer Verlag arbeiten zum Beispiel, müssen ja bestimmte Essentials unterschreiben, darunter, dass sie das jüdische Volk und das Existenzrecht Israels unterstützen. Gibt es so etwas bei Ihnen auch?
Die gibt es auch, und übrigens, also ich finde es gut, dass Sie Axel Springer erwähnen, die gibt es eigentlich auch bei jeder Zeitung. Also mein Beispiel ist immer, man wird in der Taz trotz eines sehr breiten Meinungskorridors eher nicht, beziehungsweise nie ein Plädoyer von, sagen wir mal, Christian Lindner auf den Turbokapitalismus lesen und bei der Bild-Zeitung oder bei der Welt kein Plädoyer.
Ja? Es ist aber ein Unterschied, ja, ob bevor ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe,
na, das auf jeden Fall,
ich auch so ein Bekenntnis unterschreiben muss. Das ist schon arbeitsrechtlich dann bindend.
Genau, also ins Detail gehen möchte ich nicht. Also es ist aber selbstverständlich, dass wir als Redakteure der Jüdischen Allgemeinen und dass unsere Zeitung auch für die Versöhnung zwischen jüdischen Deutschen und nicht-jüdischen Deutschen eintritt. Eintritt für die Erinnerung an die Opfer des Holocaust und dass wir auch solidarisch mit dem Staat Israel uns positionieren. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, was nicht bedeutet, natürlich nicht bedeutet, dass wir uneingeschränkt hinter den Positionen der jeweiligen israelischen Regierung stehen. Das bedeutet das natürlich nicht. Und wer unsere Zeitung kennt, der weiß das auch. Also wenn wir uns die jüngsten, nicht nur die jüngsten, auch ältere Wortmeldungen uns anschauen von Ben-Gvir, dem Politiker aus Israel, oder von Smotrich und auch einzelne Aussagen von Premierminister Netanyahu, dann gibt es da keine Diskussion. Die sind jenseits von Gut und Böse. Kein Aber, sondern Punkt.
Müsste ich Jüdin sein, um für sie zu arbeiten?
Nein. Muss man nicht. Wir sind auch da sehr vielfältig und ich finde, also da haben ja immer Chefredakteure dann unterschiedliche Sichtweisen. Ich finde, wir als Zeitung und generell Zeitung sind immer dann wirklich am allerstärksten, wenn sie vielfältig sind. Übrigens bei den Neueinstellungen möchte ich auch nicht sozusagen ein Philipp Heymann Engel 2 einstellen. Ich brauche keinen Klon von mir. Ich habe schon meine eigene Stimme. Ich finde wirklich, wir sind als Redaktion dann am besten, wenn wir bunt gemischt sind. Mann, Frau, jüdisch, nicht jüdisch, alt, jung und irgendwas dazwischen. Ich bin 41. Und ja, wenn das Leben ist nicht nur schwarz-weiß, das Leben ist vielfältig. Und diese Unterschiedlichkeit in den Sichtweisen, die versuchen wir zumindest auch abzubilden. Und das sollte eigentlich auch jede Zeitung tun.
Sie haben einen Herausgeber, das ist der Zentralrat der Juden in Deutschland. Welchen Einfluss nimmt der auf die redaktionelle Arbeit?
Klare Antwort, kein Einfluss, Chefredakteursprinzip. Und das wissen die auch, es gibt da null Bestrebungen und Redaktion und Herausgeberschaft ist wie bei jeder guten Zeitung komplett getrennt.
Es gibt die diversen Rubriken, ich hatte das gerade gesagt, es gibt auch Rezepte, es gibt Kultur, Religion, Gemeinden, Politik, jüdische Welt, unsere Woche und Israel ist auch eine feste Rubrik. Und mir ist aufgefallen, Herr Engel, wie zentral Israel für Ihre Zeitung ist, nicht nur jetzt, das ist natürlich ganz klar, es ist alles komplett dominiert von der Berichterstattung über den Krieg, Gaza-Krieg, aber auch während der Olympischen Spiele in Paris zum Beispiel wurden immer berichtet, wie viele Medaillen und in welcher Sportart Israel gewonnen hat. Das finde ich schon erstaunlich.
Das auf jeden Fall, aber das machen ja die nicht-jüdischen Zeitungen in Deutschland oder sagen wir mal in Frankreich auch, dass dann gezählt wird, wie viele Franzosen haben eine Medaille geholt. Gut, jetzt sind wir natürlich keine israelischen Staatsbürger oder die meisten aus der jüdischen Gemeinschaft sind keine israelischen Staatsbürger. Aber klar, das Verhältnis von der Diaspora zu Israel ist natürlich sehr, sehr eng. Aber Sie haben auch recht mit Ihrer Beobachtung. Nach dem 7. Oktober, ist weltpolitisch gesehen, auch unabhängig von unserer Zeitung, das Thema Israel wirklich zentral. Und wie sollte es auch anders sein? Das schlägt sich auch in unserer Zeitung sehr, sehr stark nieder. Vor dem 7. Oktober, wenn wir das letzte Jahr vor dem 7. Oktober nehmen, war das auch schon so, dass Israel wirklich nochmal eine größere Rolle gespielt hat als zuvor, einfach durch die Riesendiskussion Justizreform, wo wir auch sehr, sehr kritisch und auch extrem viel drüber berichtet haben. Davor die Zeitperiode, würde ich sagen, das waren dann eher normale Zeiten, wobei normal beim Thema Israel auch immer in Anführungsstrichen zu setzen ist. Aber da war der Fokus dann beim Thema Israel ein bisschen kleiner, das würde ich schon sagen.
So, und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich Sie jetzt abmoderieren soll, Herr Engel, weil ich ja Peymann gesagt habe und Sie Peymann.
Genau.
Wie ist es denn nun richtig?
Ich habe den Moment verpasst zu korrigieren. Es ist korrekt, Philipp Heymann Engel, also meine Mutter kommt aus dem Iran, ganz die Iraner, die jetzt möglicherweise zuhören, oder Deutsch-Iraner, die würden sagen, auch Peyman ist falsch. Also die persische Sprache wird ja zumindest in unseren Ohren, ist dadurch gekennzeichnet, dass sie eigentlich gesungen wird. Also ich glaube, ganz korrekt, müsste nochmal bei meiner Mutter nachfragen, müsste es Peyman heißen. Also es werden Namen und alle Wörter gesungen.
Okay, also es ist ein persischer Vorname.
Genau.
Und nicht, wie man denkt, ein deutscher Nachname.
Genau, und ich bin auch nicht mit dem Theatermacher Klaus Peymann verwandt, aber lustigerweise hat der Name, obwohl es ein persischer Name ist, tatsächlich dann doch mit Klaus Peymann zu tun. Aber ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, das jetzt zu erklären.
Das sparen wir uns mal auf für die nächste Runde.
Guter Cliffhanger.
Von Philipp Peymann. Und der Peymann ist, wie wir gerade aufgeklärt haben, anders als die meisten wohl denken, kein Nachname, also kein Doppelnachname Peymann Engel, sondern der zweite Vorname. Und jetzt haben Sie gerade erklärt, Herr Engel, Ihre Mutter kommt aus dem Iran, dieser Name auch, aber er hat trotzdem auch was mit Klaus Peymann zu tun. So, jetzt Bühne frei, was
denn? Genau, die Kurzversion. Also wie gesagt, meine Mutter kommt aus dem Iran und als sie dann nach Deutschland kam und irgendwann dann schwanger war, da lebten wir schon im Ruhrgebiet und das war die Zeit, wo Klaus Peymann mit Thomas Bernhard da am Schauspielhaus tätig war. Da hatte meine Mutter sich überlegt, was mein Name sein könnte. Und ja, sie als Iranerin hatte diesen großen Klaus Peymann dann eben öfter in Bochum erlebt und hatte sich wahrscheinlich auch ein bisschen in ihn verguckt und geschwärmt für ihn. Und sie wollte mich dann nicht Peymann nennen, also mit Doppel-N, wie eben Klaus Peymann, aber doch dann ein bisschen als Referenz an ihn, an diesen tollen Theatermacher, hat sie mich dann Peymann genannt. Und ja, es hat mit Klaus Peymann insofern dann eben doch sehr viel zu tun. Und übrigens habe ich ihm das auch mal sagen können am Bochumer Hauptbahnhof.
Und hat er sich gefreut?
Ja, er ist ja schon eher der trockene, spröde, sachliche Typ. Ich meine gesehen zu haben, dass es ihn nicht ganz unberührt gelassen hat.
Jetzt waren wir gerade schon bei Ihrer Mutter, Herr Engel. Erzählen Sie doch mal ein bisschen von Ihrem Elternhaus. Mutter aus Iran, geflohen, also als Jüdin geflohen aus dem Iran, nehme ich an.
Genau, die ist 1967 nach Deutschland gekommen. Jüdische Iranerin, die der Rest der Familie ist 79 geflohen aus dem Iran, fliehen müssen. Wir erinnern uns, 79 war die Machtübernahme der Mullahs, der Islamisten im Iran, hält bis heute an. Und ja, der Rest der Familie ist geflohen nach Australien, nach Israel und nach USA, vor allem Ter Angeles, also Los Angeles, wo ja viele jüdische, aber auch nicht jüdische Iraner wohnen. Und dann eben auch im Umkreis von New York. Ja, das ist der Teil der Familie, der mich sehr prägt. Aber dann gibt's auch noch den anderen Teil der Familie. Mein Vater, nicht jüdisch, deutsch, biodeutsch, wie ich so gern sage, der mich auch extrem geprägt hat. Und ja, da ist sozusagen, wenn man so will, das Beste aller Welten zusammengekommen. Und schon eine irre Geschichte. Eine jüdische Iranerin trifft in Deutschland einen nicht jüdischen, großen, blonden Mann und wird nach dem Weg gefragt. Und ja, das war dann mein Papa.
Mhm. Und welche Rolle hat der Iran gespielt in Ihrer Familie?
Eine große Rolle. Einmal in der Negation. Also meine Mutter hat großen Wert darauf gelegt, was sie heute zutiefst bereut, dass wir nicht Farsi sprechen. Sie hat uns die Sprache nicht beigebracht.
Ja, wie schade.
Mit den Enkelkindern und mit uns kann sie heute nicht Farsi reden. Und der Hintergrund war, sie wollte einfach, hatte beobachtet, dass viele Exil-Iraner sehr glucken und dass dann die Kinder, also sozusagen die zweite Generation, Probleme hat dann beim Erlernen der deutschen Sprache. Das wollte sie bei uns nicht. Wie gesagt, heute bereut sie das sehr, aber wenn dann eben viele Freunde von ihr, und das war häufig der Fall, zu Hause waren, wurde sehr viel Farsi gesprochen, so ein bisschen die Geheimsprache. Ein paar Wörter Farsi kann ich schon, immer dann, wenn geschimpft wurde, wurde bei meiner Mutter auf Farsi geschimpft. Das ist auch ganz interessant, das habe ich von vielen Nicht-Bio-Deutschen jetzt so im Laufe der Jahre erfahren, dass das bei denen zu Hause dann auch so war. Wenn geschimpft wurde, wurde dann die Heimatsprache benutzt. Ja, und die persische Kultur, die hat schon, und auch die Musik vor allem hat schon, und das Essen, vor allem das Essen. Meine Mutter kann gar nicht Deutsch kochen, sondern nur Iranisch, und die persische Küche ist unglaublich. Das hat eine große Rolle gespielt.
Ja, aber was für eine Tragik auch, nicht? Dass ausgerechnet dieses Land Israel vernichten will. Also Sie können im Grunde genommen ja niemals hinfahren.
Ich kann nicht hinfahren, habe mich auch erkundigt beim Auswärtigen Amt schon vor der Zeit, als ich Chefredakteur bei der Jüdischen Allgemeinen wurde und Redakteur war. Und die haben gesagt, machen Sie das bloß nicht. Das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Und wir haben wenig Lust, sie dann da rausholen zu müssen. Da gibt es ja auch immer wieder die Nachrichten, dass dann eben Exil-Iraner festgenommen werden, zum Teil auch dann hingerichtet werden. Und ja, das ist so. Weder ich noch meine Geschwister noch meine Mutter, die politisch auch ein bisschen aktiv ist, können hinreisen. Und das ist eine sehr, sehr große Tragik.
Sie sind aufgewachsen in Witten im südöstlichen Ruhrgebiet. Welche Rolle hat denn das Judentum in Ihrem Heranwachsen gespielt?
In religiöser Hinsicht keine Rolle. In kultureller Hinsicht, in literarischer und in Medienhinsicht eine sehr, sehr große Rolle. Also wir haben, ja, wie viele jüdische Haushalte auch, aber nicht nur jüdische Familien. Also Marcel Reich-Ranitzky hat eine übergroße Rolle gespielt. Sein TV-Format, das literarische Quartett haben wir immer gesehen, seine Bücher gelesen, die Jüdische Allgemeine, die, glaube ich, damals noch zweiwöchentlich erschienen ist, war wirklich fester Bestandteil bei uns zu Hause, weswegen das, glaube ich, dann auch so gekommen ist, dass ich zu dieser Zeitung dann eben gestoßen bin. Jüdische Literatur, jüdische Debatten haben eine riesige Rolle gespielt, die Religion fast gar nicht.
Sie waren ein lesefreudiges Kind.
Extrem. Mhm. Extrem. Und eigentlich in der Rückschau auch verdorben fürs Studium. Ich habe mich im Studium und in der Schule extremst gelangweilt. Ich war nur interessiert oder fast nur interessiert neben dem Sport an Literatur und Zeitung.
Sie haben dann ja tatsächlich ein Volontariat gemacht, auch bei der Jüdischen Allgemein. Dann ist im Feuilleton gearbeitet, Chef vom Dienst, Chefredakteur geworden mit 40 Jahren. Eine steile Karriere. Haben Sie sich denn niemals für eine andere Zeitung, also wenn schon Journalismus für eine andere Zeitung interessiert, gibt ja noch ein paar andere ganz
Doch,
gute in Deutschland.
Doch, interessiert sehr, sehr stark und auch nach wie vor in der Form, dass ich viele Zeitungen lese, auch wenn die Zeit viel zu knapp bemessen ist. Interessiert schon und natürlich gab es auch immer mal wieder, das ist ja kein Geheimnis, auch Angebote von anderen Zeitungen. Aber bisher war ich wirklich immer ganz und gar zufrieden bei dieser Zeitung. Flache Hierarchien, ich konnte da immer machen bislang, was ich möchte, in der Position jetzt auch und habe andere Angebote, die es natürlich immer gab, abgelehnt.
Ja, und dann waren Sie mit 40 Jahren 3 Wochen lang Chefredakteur und dann kam der 7. Oktober 2023. Ich nehme an, das hat die Arbeit der Redaktion auch komplett verändert,
oder? Komplett verändert. Und wenn ich jetzt ohne Übertreibung daran zurückdenke, habe ich eine Gänsehaut. Es hat alles geändert. Es ist ein Ausnahmezustand und ohne Übertreibung, ich finde, dieser Ausnahmezustand hält bis heute an, wenn ich mir die Nachrichten anschaue, Nachrichten von getöteten, ermordeten Geiseln im Gazastreifen, die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza, Friedensverhandlungen, dann die antisemitischen Ausschreitungen in Deutschland und in aller Welt. Dieser Ausnahmezustand, der ist wirklich sehr groß und der hält an. Und das ist schon, wenn ich jetzt an das letzte Jahr zurückdenke, das jährt sich, der 7. Oktober jährt sich ja bald, das ist schon eine ganz besondere Situation, ja.
Also die Printausgabe gibt es weiterhin als Wochenausgabe, aber online sind Sie ein aktuelles Medium geworden, nicht?
Ja, wir haben davor auch schon natürlich versucht, auch die Schlagzahl online zu erhöhen. Aber uns war schon am 7. Oktober sofort bewusst, dass es jetzt noch mal mehr darauf ankommt, gut zu berichten, engmaschig zu berichten und nach allen Kräften auch zu berichten, auch nachts zu berichten, weil die Lage so dynamisch ist. Ja, wir überschlagen uns geradezu für unsere Verhältnisse. Sie haben es angesprochen, wir sind ein kleines Team online. Wir kommen fast nicht hinterher, das ist so, ja.
Sie sind dann Ende 23 gleich vom Medium Magazin zum Chefredakteur des Jahres gewählt worden. Eine Auszeichnung, die Ihnen was bedeutet?
Die bedeutet mir sehr viel. Ich muss zugeben, am Anfang konnte ich das gar nicht einordnen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, und nicht nur ich, sondern viele auch in der Redaktion und eben auch darüber hinaus viele in der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, das Gefühl, wir stehen wirklich, trotz aller Solidarität, die es natürlich auch gibt, wir stehen mit dem Rücken zur Wand und stehen auch ein Stück alleine da. Und mit einem bisschen Abstand von einigen Tagen oder vielleicht auch Wochen habe ich realisiert, in diesem Gremium, das zuständig ist für diese Preisverleihung, da waren, glaube ich, knapp 60 oder 80 Journalisten in Deutschland. Und da habe ich dann wirklich realisiert, da haben sich Leute Gedanken gemacht. Und das ist auch ein Zeichen, wir unterstützen euch und ihr steht nicht alleine da. Und ich muss schon sagen, ganz ehrlich, als ich das dann realisiert habe, das hat extrem gut getan. Und diese Auszeichnung, auch stellvertretend für die gesamte Redaktion, bedeutet uns extrem viel.
Die antisemitischen Bedrohungen und Straftaten haben seit dem 7. Oktober 23 sehr zugenommen. Wie ist denn das? Wird Ihre Zeitung, werden Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen auch bedroht?
Ja, das ist nicht erst seit dem 7. Oktober so, aber insbesondere seit dem 7. Oktober hat sich das sehr verstärkt. Auch dann natürlich nochmal durch die erhöhte Aufmerksamkeit unserer Zeitung. Wir stehen seit dem 7. Oktober in einem noch viel größeren Fokus als zuvor. Wir werden bedroht, haben die Sicherheitsmaßnahmen auch erhöhen müssen. Immer dann, wenn wir uns auch über die Zeitung hinaus zu Wort melden, bei Markus Lanz oder bei Hart aber Fair, kommen dann natürlich auch insbesondere bei mir Nachrichten an, die schon was mit einem machen. Ich habe mal ein paar Mal draus zitiert, wir arbeiten auch daran, an der Doppelseite das wirklich mal zu dokumentieren, was da alles neben aller Solidarität eben auch an Bedrohungen reinkommt, weil ich finde, das ist auch unsere Aufgabe als Journalisten zu zeigen, was ist. Das sollen wirklich die Leser und das soll jeder in Deutschland auch erfahren, mit was wir da konfrontiert sind, wenn wir dann Nachrichten bekommen. Wir wissen, wo du wohnst und du hast Blut an den Händen und wir hacken dir die Hände ab. Und du wirst zur Rechenschaft gezogen. Das ist schon krass, das macht was mit einem. Aber zugleich muss ich auch sagen, also wir können uns nicht den Luxus erlauben, da abzutauchen. Und das machen wir auch nicht. Wir lassen uns nicht tyrannisieren und lassen uns auch nicht unterkriegen. Wir machen weiter.
Hengel, Sie haben 3 kleine Kinder. 2 von denen gehen meines Wissens in eine jüdische Kita. Das dritte ist noch zu klein. Wie ist das? Steht dort Polizei vor der Tür?
Dort steht immer Polizei, auch schon vor dem 7. Oktober. Das ist leider eine Notwendigkeit. Es ist gut, dass der Staat dafür sorgt, dass eben die jüdischen Einrichtungen und insbesondere auch die jüdischen Kindergärten so gut geschützt werden. Nach dem 7. Oktober, klar, das ist kein Geheimnis, wurden die Sicherheitsmaßnahmen noch mal mehr erhöht. Es ist traurig, dass das notwendig ist, aber es ist gut, dass dieser Schutz eben gegeben wird. Und ja, wir als jüdische Allgemeine berichten ja auch immer über die Bedrohung dann eben auch von jüdischen Einrichtungen und jüdischen Kitas. Es ist leider sehr notwendig.
Der 7. Oktober hat fast alle in den jüdischen Gemeinden traumatisiert. Wir Juden schreiben eine neue Zeit. Diese beiden Sätze sind von Philipp Peymann Engel, dem Chefredakteur der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Hengel, wir haben gerade über den Anstieg des Antisemitismus gesprochen, aber ich glaube, Sie meinen noch mehr mit diesem Satz, dass die Juden eine neue Zeit schreiben. Warum ist das so?
Wir erleben schon, dass es trotz aller Solidarität auch eine große Ignoranz gibt in der Mehrheitsgesellschaft. Wir haben beobachtet, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dass es eine große Welle der Solidarität gab in Deutschland mit dem angegriffenen Staat Ukraine. Zum Glück gab es auch diese Solidarität und zum Glück gibt es sie noch. Ich möchte nichts liegt mir ferner, als das eine gegen das andere auszuspielen. Nach dem 7. Oktober haben wir zum einen dann aber feststellen müssen, dass die Massaker in bestimmten Teilen der Bevölkerung in Deutschland gefeiert wurden, plus dann in den Tagen und Wochen darauf, dass beispielsweise die Islamverbände sehr ruhig gewesen sind, dass feministische Gruppierungen sehr ruhig gewesen sind, dass Künstler in Deutschland, die wie gesagt dann bei dem Überfall auf die Ukraine zum Glück sich sehr, sehr deutlich zu Wort gemeldet haben, dass das da nicht der Fall war, dass bei der großen Solidaritätsaktion, da hatte Israel sich noch gar nicht gegen den Terror gewehrt oder wehren können, dass die Beteiligung sehr, sehr gering war, dass bei den sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen, insbesondere in Berlin, die leider sehr häufig keine pro-palästinensischen Demonstrationen sind, sondern sehr häufig israelfeindlich und auch antisemitisch sind, dass es die sehr, sehr häufig gab, aber dass es eine Solidarität mit Israelis, die massakriert wurden am 7. Oktober, in der Breite nicht gab. Und da hatten wir schon als jüdische Gemeinschaft, kann nur für das Gros der jüdischen Gemeinschaft sprechen, und weiß, dass das richtig ist und viele so auch empfinden, auch wenn es da natürlich auch andere Stimmen gibt. Aber da haben viele schon den Eindruck gehabt, dass sie alleine dastehen und dass diese Solidarität und Anteilnahme ausbleibt. Und zwar immer dann, wenn es eben um israelische Frauen geht, israelische Familienväter oder israelische Babys geht, die massakriert werden und dass da mit doppelten Standards gearbeitet wird. Und das wird schon sehr, sehr deutlich vernommen, ja.
Ich kenne kein anderes Thema, über das nicht immer, wenn jemand ein, man kann nicht mal sagen Argument, sondern ein Faktum nennt, also über 1100 israelische Bürger wurden am 7. Oktober ermordet, dann kommt, ja, aber Israel hat da-da-da-da-dam und so. Und wenn man jetzt sagt, Israel hat beim jüngsten Angriff auf das Krankenhaus in Gaza so und so viele 100 Kinder getötet, dann kommt, ja, aber die Hamas hat. Es scheint gar keinen Ausweg aus dieser Diskussionsspirale zu geben.
Ich glaube, wenn wir nochmal zurückgehen zum 7. Oktober, da kann es kein Ja-Aber geben. Und dieses Ja-Aber haben wir nach dem 7. Oktober, wie gesagt, wenn wir uns auf dem Punkt im Zeitstrahl befinden, wo Israel sich noch gar nicht gewehrt hat gegen den Terror und noch gar nicht im Gazastreifen gegen die Hamas gekämpft hat, da kam dieses, war es entweder ein dröhnendes Schweigen oder ein Ja-Aber. Ich finde, wir müssen es als Journalisten oder können es, sollten es meiner Ansicht nach sehr konkret machen, wenn ich mir Statements in Deutschland der Islamverbände anschaue, wenn die sich zu Wort gemeldet haben, ultra spät, kam, wir verurteilen das Massaker vom 7. Oktober in einem Satz und dann, ja, aber die Siedler im Westjordanland. Ja, ich bin auch gegen die Siedlungspolitik im Westjordanland. Was den 7. Oktober betrifft, ist das aber ein komplett anderes Paar Schuhe. Und ja, dieses Ja, aber darf es nicht geben. Und ich glaube, wenn wir jetzt zurückspringen in die Gegenwart, es muss doch möglich sein, zu gedenken und zu verurteilen, was am 7. Oktober passiert ist und auch zu trauern um jeden einzelnen Getöteten im Gazastreifen. Jeder Tote ist einer zu viel. Und man kann, darf, muss und vielleicht auch soll, muss man die israelische Regierung und das Militär bei einzelnen, ich finde, es ist immer wichtig, wenn wir Israel kritisieren, nicht die Propaganda der Hamas zu übernehmen. Und da würde ich schon auch Kollegenschelte betreiben, nicht bei Ihnen, das haben Sie ja gar nicht gesagt, aber schon viele Kollegen in Deutschland da schon auch kritisch bewerten, dass häufig nach einem Antiterroreinsatz Israels wirklich eins zu eins die Pressemitteilung der Hamas oder des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen übernommen wird, ohne das kritisch zu hinterfragen. Und wenn das Gesundheitsministerium in Gaza etwas sagt, dann ist das die Hamas. Und wenn wir dann immer 2-3 Tage weitergehen, wie beispielsweise bei dem Krankenhaus, jetzt sind wir schon sehr, sehr tief drin im Thema, aber ich kann es nicht einfacher beantworten.
Herr Engel, ich sehe immer auf jeden Fall in den Medien, die ich lese, da steht immer davor, wir können diese Angaben nicht überprüfen. Das gilt auch für den Ukraine-Krieg, wo genau, das auch immer einschränkt. Gesagt wird. Ich wollte auch gar nicht eigentlich über die journalistische Berichterstattung sprechen, sondern warum es sozusagen insgesamt in der Gesellschaft so schwer fällt, über dieses Thema zu diskutieren. Ich habe auch bemerkt, dass in diesem Krieg, also täglich sterben Menschen, meistens Zivilisten, muss man auch sagen, dass es immer mehr Menschen gibt, die Israels Kriegsführung kritisieren und zu einem Waffenstillstand aufrufen und jetzt nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern Israelis selbst, wie wir wissen, in großer Zahl gibt Demonstrationen, Freunde und Verbündete Israels, Jüdinnen und Juden weltweit. Was ist mit Ihnen, Herr Engel? Hat sich Ihre Haltung vielleicht auch verändert im Laufe dieser Monate?
Ich würd nicht sagen verändert. Ich bin auch für einen Waffenstillstand. Ich bin auch für Frieden in Gaza. Und das meine ich komplett ernst. Ich würde für mich selber sagen, ich bin pro-palästinensisch, weil ich möchte auch, dass die Zivilbevölkerung in Gaza in Frieden und in Freiheit lebt. Und da decken sich die Einschätzungen von den zitierten Leuten von Ihnen und meiner Einschätzung. Ich habe aber die Überzeugung, dass die israelische Regierung, und als Journalist überprüfe ich das ganz genau und bin seit dem 7. Oktober da sehr, sehr nah dran, bin der Überzeugung, dass die israelische Regierung sehr häufig wirklich dämonisiert wird. Ja, man muss sie kritisieren in vielen, vielen Punkten. Ich bin kein Fan von Netanyahu, kein Fan von Smotrich und von Ben-Gvir. Ich glaube aber, dass das, was Israel bislang immer auf den Tisch gelegt hat bezüglich des Geiseldeals, das waren gute Vorschläge und sie waren immer ernst gemeint. Und zur Wahrheit gehört auch, dass die Hamas kein Interesse hat an Frieden. Sonst wäre die Hamas nicht die Hamas. Die Hamas möchte diesen Krieg, sie möchte diesen Terror fortsetzen. Wenn sie es nicht wollte, würde sie den Beschuss auf Israel einstellen und die Geiseln freilassen.
Also sie gehen diesen letzten Schritt dann nicht mit.
Genau. Ich glaube, dass dieser Krieg nicht immer gerecht ist, aber allumfassend gerechtfertigt ist. Und ich hoffe, dass wir an den Punkt kommen, wo diese Hamas nicht mehr die Regierung stellen wird im Gazastreifen und dass die Menschen in Gaza genauso in Frieden und Freiheit leben können wie die Israelis. Und ich glaube, da treffen wir uns.
Die Hamas will Israel vernichten. Israel will die Hamas vernichten. Das ist eine Ausgangslage, die wenig Hoffnung lässt.
Absolut, absolut wenig Hoffnung. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Israel diesen Krieg nicht will. Die Hamas will diesen Krieg und Israel will diesen Krieg nicht, aber Israel muss diesen Krieg führen, um weiter existieren zu können. Und ich muss dann tiefer einsteigen. Ich glaube, viele Leute in Deutschland wissen nicht, dass Israel 7 Fronten hat. Umzogen ist von einem schiitischen Feuerring. Das ist nicht nur Gaza. Und wenn Israel diesen Krieg nicht führt, diesen Antiterrorkrieg, dann wird Israel über kurz oder lang nicht mehr existieren. Israel will diesen Krieg nicht. Israel wird genötigt, sich zu wehren, und Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich auch zu wehren. Wie gesagt, an einzelnen Punkten, kein Land der Welt diskutiert so stark darüber, wie dieser Krieg geführt wird und ob er immer gerecht ist. Aber das ist der zentrale Unterschied zwischen Israel und der Hamas, dass eben die israelische Regierung alles dafür tut, zivile Opfer zu vermeiden. Und wenn es Straftaten von Soldaten gibt, werden die angeklagt.
Es gibt aber erschreckend viele zivile Opfer. Lassen wir es mal jetzt hier an diesem Punkt. Philipp Peymann, Engel im Deutschlandfunk Kultur. Der TuS Maccabi Berlin ist ein deutscher jüdischer Sportverein mit rund 600 Mitgliedern. Da gibt es Basketball, Tischtennis, Volleyball und noch einiges mehr und natürlich Fußball. Einer der Spieler war Philipp Peymann Engel, im Hauptberuf Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen. Herr Engel, was haben Sie denn gespielt? Angriff oder Verteidigung?
Ich war in der Verteidigung, wurde aber leider aussortiert. Das war schon die unterste Berliner Liga, aber ja, selbst dafür hat es nicht gereicht. Ich gehe jetzt joggen und schwimmen.
Sie durften nicht mehr mitspielen?
Ich durfte mittrainieren, aber nicht mehr mitspielen.
Auch für diesen Fußballverein musste jetzt ja nach dem 7. Oktober der Polizeischutz erhöht werden. Von wem wird denn dieser Fußballverein bedroht?
Das sind in aller Regel Muslime, muslimische Deutsche, deutsche Muslime, die uns, ich sage immer noch uns, im Herzen bin ich noch Makkabäer, bedroht haben und bedrohen. Übrigens nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern auch schon vor dem 7. Oktober. Das kann man nachlesen, das war auch immer mal wieder in der Presse. Das war ein interessanter Mechanismus, immer dann, wenn wir gegen vereinzelt, muss man dazu sagen, muslimisch dominierte Teams ausnahmsweise mal gewonnen haben, wurde das von deren Seite sehr, sehr aggressiv, und da musste dann auch teilweise die Polizei gerufen werden, weil die uns, ja, salopp gesagt, verprügeln wollten und auch teilweise attackiert haben und wir da flüchten mussten, ja, um auf die Frage zu antworten. Das waren sehr, sehr häufig muslimische Gegner, die uns bedroht haben und immer noch bedrohen.
Sie haben im Frühjahr ein Buch veröffentlicht, der Titel Deutsche Lebenslügen, der Antisemitismus wieder und immer noch. Und der, wie soll ich mal sagen, traditionelle deutsche Antisemitismus spielt in diesem Buch eigentlich überhaupt gar keine Rolle.
Ich würde sagen schon, doch.
Dahingegen der muslimische Antisemitismus eine sehr, sehr große. Warum? Weil Sie das persönlich so stark erleben?
Der muslimische und der linke Antisemitismus. Ich würde schon sagen, dass ich immer mal wieder, auch insbesondere im letzten Kapitel, auch auf den klassischen biodeutschen rechtsextremen Antisemitismus eingehe. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, das eine Thema nicht mit dem anderen auszuspielen. Das ist mir wirklich eigentlich das allergrößte Anliegen, weil das... Mit diesem Problem bin ich konfrontiert, aber auch unsere Zeitung, wenn wir muslimischen Antisemitismus thematisieren, kommt auch von der falschen Seite Applaus, dass dann AfD-Leute sagen, ja, das macht ihr super, und endlich thematisiert mal jemand den muslimischen Antisemitismus. Und diesen Applaus, diese Zustimmung, die wollen wir nicht. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, das ist nicht eine Entweder-Oder-Diskussion, sondern eine Sowohl-als-auch-Diskussion. Wir haben in Deutschland ein massives Problem mit dem klassischen rechtsextremen biodeutschen Antisemitismus, und parallel haben wir auch ein Riesenproblem mit dem linksextremen und muslimischen Antisemitismus, und das ist leider koexistent. Ich habe in dem Buch das Hauptaugenmerk, das stimmt schon, gelegt auf den linken und muslimischen Antisemitismus, weil ich finde, dass das medial immer noch unterbelichtet ist. Das ist schon besser geworden. Als ich angefangen habe, über dieses Thema zu schreiben, war das zu thematisieren, war ein Tabu. Ich finde aber, wir können dieses
Thema... Warum
war
es ein Tabu?
Es wurde häufig, und dieser Reflex oder diese Antwort gibt es immer noch, wird dann gesagt, ihr könnt das doch nicht schreiben, ihr betreibt damit das Geschäft der Neonazis oder der Rechtsextremen oder der AfD. Und ich finde, das Thema ist zu groß und zu wichtig, um es wirklich den Demokratiefeinden zu überlassen. Ich finde, umgekehrt wird ein Schuh draus, wir machen die AfD größer, wenn wir dieses Thema unterm Teppich kehren. Und das kennt man vielleicht auch so ein bisschen aus dem persönlichen Bereich, wenn man ein Thema verschweigt und unter den Teppich kehrt, das ist kein Umgang damit. Das kommt an Tag X dann mit umso größerer Wucht zurück. Wir müssen dieses Thema ansprechen, um dann eben auch, ja, Lösungsvorschläge zu formulieren. wir dürfen dieses Thema nicht den Extremen überlassen. Das ist ein Thema für die Mitte.
Es gibt diverse Studien, eine unter anderem von Sina Arnold von der TU Berlin, die eben belegen, dass tatsächlich der Antisemitismus unter Muslimen höher ist als unter Nichtmuslimen in Deutschland, besonders bei Menschen, die ihre Wurzeln in arabischen Ländern oder in der Türkei haben. Sina Arnold nennt als Gründe zum einen Diskriminierungserfahrungen hier in Deutschland und zum anderen, dass sie aus Gesellschaften kommen, in denen eben der Antisemitismus massiv propagiert wird mit entsprechenden Folgen. Ich gebe Ihnen recht, Verschweigen eines Problems hat es noch nie gelöst, ne?
Ja. Ja, man muss es thematisieren, ohne zu generalisieren, ohne das Thema falsch anzupacken. Aber wie gesagt, wenn wir das Thema totschweigen, das ist keine Lösung. Wir müssen es erstmal thematisieren, politische Konzepte erarbeiten. Und da sehe ich, dass auch wirklich jetzt einiges auch durch den 7. Oktober, so funktioniert Politik ja leider, wenn ein Thema sehr, sehr drängend ist, erst dann werden eben ja Maßnahmen ergriffen. Aber da sehe ich schon, dass einiges in Bewegung ist, wenn man es ganz konkret macht, mit der Schließung etwa der Blauen Moschee in Hamburg. Aber da ist dann natürlich auch die Frage, warum braucht es 30 Jahre lang, bis dieser verlängerte Arm der Mullahs in Teheran mitten im Herz von Hamburg geschlossen wird. So, ich sehe schon, dass da die Politik ein bisschen die Zeichen der Zeit begriffen hat, aber leider viel zu spät.
Ja, und es ist ja auch eine sehr einseitige, von der Sicherheitspolitik her gedachte Antwort. Ja. Ich verdanke der Journalistin Gilda Sahebi einen wichtigen Hinweis aus ihrem Buch, wie wir Rassismus lernen. Die sagt, wir setzen uns damit auch nicht auseinander, weil wir diese jungen Menschen nicht als zugehörig zu unserer Gesellschaft empfinden. Auch wenn sie deutsche Staatsbürger sind oder hier ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben. Das ist sehr leicht, das Problem dann zu externalisieren und nicht zu sagen, naja, das sind diese muslimischen Jungs da.
Naja, also das Problem
ist. Und nicht
ist
unsere Jungs.
Genau, also das wäre eine absolut falsche Sichtweise auf die Dinge. Weil, wie gesagt, ich kann das nicht oft genug wiederholen, weil natürlich auch die muslimische Community antisemitische Einstellungen absolut nicht exklusiv hat. Das Problem ist koexistent. Das gibt es genauso in der biodeutschen Mehrheitsbevölkerung. Und ich würde auch die These teilen, dass natürlich eine Rolle auch spielt der eigenen Diskriminierungserfahrung, aber auch da machen wir es uns zu leicht, wenn wir sagen, naja, die mögen deshalb keine Juden, weil sie selber diskriminiert wurden, dann müssen wir schon tiefer gehen. Wenn ich mit Muslimen rede an Schulen, die diese Einstellung haben, da liegt eigentlich schon auch der Schlüssel der Antwort drin. Ich glaube, eine Antwort auf dieses Phänomen muslimischer Antisemitismus ist Begegnung. Ich kann nachvollziehen, dass jemand aus Syrien oder aus dem Iran, der wirklich durch und durch indoktriniert wurde durch die Medien in seinem Land, da verstehe ich, dass der kein positives Bild von Juden hat. Aber da kommt die Demokratie in Deutschland und jede Institution in Deutschland und auch die Schulen dann ins Spiel, dass eben Dialogformate entwickelt werden oder halt noch viel, viel häufiger an Schulen dann eben auch vorkommen. Das ist Gold wert, wenn ein Ahmad Mansur an Schulen geht und mit diesen Jungs und Mädels spricht oder das Projekt des Zentralrats der Juden, Shalom Aleikum oder Meet a Jew, wenn da Juden an die Schulen gehen und sagen, hört mal zu, liebe Syrer, die ihr gerade aus Syrien gekommen seid nach Deutschland, surprise, wir haben kein blaues Blut, wir haben rotes Blut und wir haben keine Hörner. Und das macht schon was mit denen und das hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber das bewirkt viel. Das ist nicht die einzige Antwort, aber Dialog ist einer der Schlüssel.
Ja, und Geschichtsunterricht in so einer Zuwanderungsgesellschaft muss ich vielleicht auch neu aufstellen.
Ja, absolut, das auch. Das ist auch ein Thema und was auch so ein bisschen auch unterbelichtet ist. Also ich habe dunkle Haare, habe eine iranische Mutter. Wir teilen schon wirklich verdammt viel. Wenn ich mit den Jungs und Mädels spreche, wir sind uns per se erstmal in den allermeisten Fällen schon auch allein phänotypisch oder was das Essen und die Küche betrifft und den Hintergrund betrifft, zumindest nicht einander unsympathisch. Also ich glaube, Begegnung ist einer der Schlüssel zumindest.
Herr Engel, wir haben jetzt über vieles schwere, traurige, auch hoffnungslose, die Situation in Gaza und in Israel gesprochen. Womit beschäftigen Sie sich, wenn Sie von Krieg und Hass eine mentale Erholungspause einlegen wollen?
Puzzeln mit den Kindern, joggen, Lyrik lesen hilft ungemein oder irgendwelche nicht ganz so anspruchsvollen Spionage-Thriller, Jack Reacher lesen, klassische Musik hören, sich wirklich abkoppeln vom Nachrichtenstrom. Das ist existenziell wichtig.
Ich danke sehr für den Besuch und fürs Gespräch, Herr Engel.
Danke Ihnen.
Das war Philipp Peymann, Engel, Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen und Autor des Buches Deutsche Lebenslügen, erschienen bei DTV.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.